ARD Sounds.
Ich begrüße den Komponisten, den Dirigenten und natürlich den Oboisten, Professor Heinz Holliger. Oft kommt bei Musikern, Musikerinnen ja der Impuls, Musik zu machen aus einem einschneidenden Erlebnis. Das kann ein Klang, ein Lied, ein Instrument sein. Wie war das bei Ihnen? Erinnern Sie sich an Ihr allererstes Erlebnis mit Musik?
Ich habe mit 4 Jahren angefangen, so Blockflötenunterricht, und mit 6 Jahren Klavier. Und das war eigentlich völlig selbstverständlich, da haben gar nicht viel dabei gedacht. Es war so, mein Vater war Arzt, aber sehr guter Geiger, und meine Mutter war auch gute Pianistin, und beide waren Maler und so. Und dann war das eigentlich nichts Außerordentliches.
Also ganz selbstverständlich, die Kunst,
ja,
mit der waren Sie umgeben.
Nie viel darüber philosophiert. Aber vielleicht ist es schon so, dass so mit 10 oder so habe ich dann unbedingt noch ein Instrument neben Klavier machen wollen und wollte eigentlich Oboe, aber das habe ich nur aus dem Radio gehört. Das gab in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, gab es überhaupt keinen Oboisten. Und dann musste ich Klarinette lernen, und das hat mir eigentlich nicht gefallen. Und dann nach einem Jahr durfte ich dann in die Stadt fahren, und um Oboe zu gehen. Und ich habe auch gesungen im Chor, auch solistisch später als Knabensopran. Und da war die Oboe einfach sehr naheliegend. Es war etwas, was ich unbedingt wollte, und ich weiß eigentlich nicht mehr genau, was der Auslöser. Ja, ich glaube, diese Linienführung von melodisch Linien hat mich sehr, sehr fasziniert. Und gleichzeitig mit der Oboe habe ich auch viel mehr Klavier geübt und habe angefangen zu komponieren, eigentlich erst als ich Oboe, so mit 10. Ja, es hat irgendwie was ausgelöst vielleicht, weil das ein Instrument, das zu mir gut passt.
Ein Schwerpunkt in Ihrer Arbeit, Sie haben es gesagt, Sie haben gesungen, liegt ja in der menschlichen Stimme. Sie haben das mal bezeichnet als das schönste Instrument der Welt und eines Ihrer...
Chor vor allem.
Also also Stimme,
ich
egal.
Als Komponist hat selten ein Avantgarde-Komponist so viel für Chor geschrieben, weil ich war auch sehr eng befreundet mit Klytus Gottwald, der die Schola Cantorum gegründet hat. Und dieses Niveau von den 16 Sängern, das war für mich eigentlich das Höchste, da kam kein, auch die guten Orchester kamen längst nicht daran, an Faszinosum. Diese homogene klang wie ein Streichquartett, aber mit extremer Polyphonie. Ob schon vielleicht jetzt viele so normale Chorkomponisten unglaublich traditionell sind und hinterwäldlerisch. Und das war für mich eigentlich ein Medium in ganz neue Klangwelten über die Stimmen. Und ich habe ja auch früh sehr viel für Solostimmen gemacht, also Lieder, so meine...
Ich wollte gerade sagen, eines Ihrer frühen
Sachen.
Genau, 1957.
Das war immer Sopran, also die Lage der Oboe. Aber nachher habe ich eben mit Cornelia Kalisch zusammen, und das war meine Stimme einfach. Ein Leben lang, und seit sie nicht mehr singt, habe ich quasi keine Note mehr geschrieben für Altstimmen.
Man
es ist so, so viel Verbindung. Die Stimme ist etwas so Zentrales im Charakter eines Menschen. Und ich habe wohl auch 1961, es war das erste Stück, das bei Schott gedruckt worden ist, eine kleine Kantate Erde und Himmel für Tenor und Flöte, Harfe und Streichtrio gemacht. Aber das war Tenor, das war eher, weil ich von anderen Schweizer Komponisten sehr fasziniert war, Klaus Huber. Und der hat das Engels Anredung an die Seele geschrieben für Tenor und Blasinstrumente und Harfe. Und mein Stück hängt sich schon an diesen Eindruck. Aber sonst habe ich eigentlich erst dann über die Opern so einen Tenor gebracht. Schneewittchen, die Oper, da ist die Hauptstimme ein Sopran. Aber es ist auch der Tenor, der Prinz. Aber viel später habe ich nachher etwa von 2008 an habe ich sehr viel Musik gemacht mit Christian Gerhaar und darum kam nachher die zweite Oper ist eigentlich für Bariton die Hauptstimme, als Lena, als Dichter Lena. Es ist immer auch was Persönliches, das bestimmt, welche Stimme.
Für beides braucht man ja besonders viel Atem, fürs Singen und für das Oboe-Spiel. Ja, wie sehr fließt denn dieser physische Aspekt auch beim Komponieren mit ein?
Mein Komponieren ist überhaupt sehr körperbewusst. Ich habe ein Stück geschrieben, Kardiophonie, nur über den Herzschlag.
Wo der Solist, genau.
Ja, zusammen mit dem Spieler, der seinen eigenen Herzschlag beeinflusst und der Herzschlag beeinflusst wieder das Spiel oder Pneuma. Hm. Das war ein Stück für Donaueschingen, nur für Bläser. Da habe ich mir gedacht, das ganze Bläserensemble von 42 Bläsern sei wie eine Riesenlunge, die atmet.
Also das fließt schon sehr ein, dieser physische Aspekt, ja, in Ihre Komposition.
Ja, weil für mich ist wirklich das Atmen und die Musik, das ist gar nicht so viel Verschiedenes. Man hat Bogenstrich, den Abstrich ist das Ausatmen, der Aufstrich ist das Einatmen. Und das ist ein ewiges, wie ein Wellengang, der geht auf und ab. Mein Stück für großes Orchester, aber nur leise Instrumente. Das heißt Atembogen und das ist der Atem und der Bogen. Genau, also der Bogen atmet so viel wie der Atem.
Ich komme nochmal darauf zurück. Sie geben mir auch ganz gezielt Regieanweisungen an die Sängerinnen und Sänger. Etwa wenn Sie anmerken, mit fast leeren Lungen oder im Einatmen singen. Also das zeigt ja auch wieder, wie sehr Atem und Körper Teil ist Ihres Ausdrucks.
Hat auch eine mindestens psychologische Bedeutung, wenn man in Atemnot spricht. Also wenn man zuerst ausatmet und dann, das sagt man einfach unter unglaublichem Druck oder so. Und wenn man im Einatmen einen Ton macht, kann das erschreckend sein. Oder einfach ein völlig expressionistischer Ausdruck vom Singen. Und wie ein unglaubliches Erschrecken.
Ja, ist auch ein Aha-Effekt.
Ja, es ist wirklich ein Mittel zur Expression. Oder wenn man mit fast leeren Lungen probiert, ganz expressiv zu spielen. Und das muss übergreifen auf die Phrasierung der Musik. Sobald etwas maschinell in Metronom, werde ich total allergisch. Die ganze Minimal Music finde ich extrem unkörperlich und extrem maschinell.
Ich komme nochmal auf diese Anweisung zurück. Anreiz, lassen Sie auch den Sängerinnen und Sängern, wie Sie es gerade beschrieben haben, ja bewusst die Freiheit, im eigenen Tempo, im eigenen Atem, ja, im eigenen Pulsschlag, ja, zu agieren. Ja? Aber jeder atmet ja anders, jeder hat vielleicht einen anderen, ja, Pulsschlag.
Nein, also das ist natürlich ganz spezielles Ding. Das ist ganz einfache, fast nur ein Lesen des Gedichtes und für jede Silbe ist eine Tonhöhe. Und alle singen die gleiche. Bam, bam, bim, bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim. Und jetzt ist das wie ganz viele Tropfen, die gleichzeitig tropfen. Wie in der Natur, das hört man bei jedem kleiden Bergbach oder so. Solche,
das ist gut, dass Sie sagen, wo ziehen Sie denn Ihre Ideen her? Ich muss mal sagen, als Oboist und Dirigent greifen Sie ja Werke aus verschiedenen Epochen auf. Wie gelingt es Ihnen fürs Komponieren, den Kopf frei zu bekommen, wenn Sie so eng mit der Musikgeschichte verbunden sind? Oder ist dieser musikalische Werkzeugkasten unabdingbar, um zu schöpfen? Sie sagen ja selber, die Creatio ex nihilo, die sei eine Illusion.
Mich hat eigentlich der ausführende Musiker nie gestört beim Komponieren, weil Komponieren ist etwas, was einfach alles umfasst, was man ist und hat und wie man ist. Und das Instrument ist für mich einfach eine Sache. Und beim Komponieren, wenn ich guter Instrumentalist bin und ein Gespür, habe ich die Chance, und da habe ich auch, würde fast sagen, den Ehrgeiz oder Ja, es ist für mich einfach absolut unabdingbar, dass ich jedes Instrument bis ins letzte Detail kenne und nie etwas
schreibe. Um das alles ausloten zu können, was das Instrument hergibt? Oder?
Ja, ich habe ja jedes Instrument eigentlich an die Grenzen geführt. Ich habe zum Beispiel dann auch Instrumente, die ich nicht so gut kannte. Horn war für mich immer so fast ein Tabu in den frühen Stücken. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass das Horn einfach unendliche Möglichkeiten hat. Und dann habe ich sogar ein Stück geschrieben für Naturhorn und Countertenor. Und das sind Klänge, weiß niemand sofort, dass es ein Horn ist, wie das klingt. Und die Stimme, das singt.
Erinnert mich an Benjamin Britten.
Ja, Britten und mit Peter Pierce. Und Britten hatte auch große Körperlichkeit in seiner Musik. In Turn of the Screw ist das sehr, sehr. Oder in Phaedra, in seinem letzten Stück. Aber bei mir ist das etwas anderes. Ich will, dass plötzlich der Sänger das Horn ist und das Horn der Sänger. Also es ist immer.
Und das sind ja extreme Anforderungen an die Musiker. Ja, das kann ja nicht.
Das ist nur, weil ich die Musiker schätze, stelle ich hohe Anforderungen. Wenn ich sie nicht schätze, da würde ich nur ganz einfaches Zeug schreiben.
Heinz Holliger, stimmt es, dass Ihre Werke zunächst vollständig im Kopf sind und Sie erst später das aufs Papier bannen?
Im Kopf ist nur Musik.
Ja klar, aber Sie müssen ja diesen Übergang vom inneren Klang, dann den aufs Papier zu bringen.
Zum Beispiel die Geschichte, ich habe ein Stück nur für natürliche Obertöne skizziert, Harmonia für großes Streichorchester und mit Blechbläsern, die nur Obertöne machen. Und das ist mir irgendwie nicht so gelungen, wie ich wollte. Und im Schreiben habe ich plötzlich einen A Cappella-Chor gehört. Und dann habe ich das erste Hölderlin-Gedicht einfach so hingeschrieben. Aber es war nur, weil das Medium, das ich brauchte, nicht ganz gestimmt hat mit meinem Gefühl. Und dann war Scardanelli schon, diese starren Dinge waren schon von den Worten her. Und dann habe ich angefangen mit den vier Jahreszeiten, so mitten in einem Orchesterstück. Und ich habe vorher keine Sekunde an ein Chorstück gedacht. Ich habe einen bestimmten Klang gespürt und gehört, das auch sehr viel spüren.
Aber Heinz Holliger, was brauchen Sie? Gibt es eine bestimmte Umgebung, wo Sie diese Klänge besser hören? Ich meine, wir sind ja alle umgeben von so einer lauten Welt.
Also früher habe ich eigentlich gedacht, ich kann nur in den Bergen komponieren, was völlig ruhig ist. Oder ich habe auch sehr viel Bergtouren gemacht, so auf ganz hohen Bergen, wenn es einfach nur noch den Wind hört oder so Steine, die runterrollen oder Vogellaute. Aber jetzt ist es eigentlich so, dass ich schließe mich in einem kleinen Zimmer ein und es klappt. Ich brauche heute nicht mehr ein Ferienhaus irgendwo oder Berge, um gut zu komponieren. Früher war es nur so, habe ich eigentlich immer irgendwo draußen etwas skizziert und dann vielleicht normal dann orchestriert oder die Partitur geschrieben. Später, aber der Anfang eines Stückes war meistens von außen. Ich wollte auch einmal ein Stück schreiben, aber das ist so nicht geworden. Von 4000, eben das Gefühl auch mit wenig Sauerstoff.
Diese da sind ganze, wir wieder beim Atmen.
Ja, aber auch ganz schwerelose Gefühl, dass man absteigt und langsam immer mehr Gewicht, Körpergewicht spürt und auch Gewicht vom Luftdruck und auch der Sauerstoffhaushalt wird ganz anders. Man hat mehr Sauerstoff, man hat mehr rote Blutkörper oder so. Und dann diese Musik immer aufdringlicher wird und eben mit den Geräuschen von außen, bis ich nachher, eigentlich wäre ich gelandet so bei Bohrmaschinen auf der Straße, so ganz aggressive Klänge. Ja, eben, dass so eine Musik im Stück so irgendwie sich der Erde annähert.
Ist das noch in Ihrem Kopf, das umzusetzen?
Nein, das habe ich sicher umgesetzt, aber in anderen Stücken, aber anders, nicht so programmatisch. Ich habe auch gefunden, dass oft diese physischen Stücke sehr, sehr eingleisig sind, also wie die Kardiophonie, das führt einfach bis zum Exitus quasi. Ja, oder
das
auch.
Ist schon reinkomponiert, dass der quasi auch.
Immer, das ist so wie am Schluss Platz, das Orchester. Und so etwas für mich braucht es für heute viel mehr Nebenwege. Und
hat sich das verändert? Sind die Grenzen heute verschoben? Sind das andere Grenzen, die wir haben, musikalisch?
Ich brauche einfach auch selber immer ein Gegenüber, das mir zeigt, wohin es noch ginge, wohin ich noch könnte. Und ein Instrument als Komponist wirklich zu verinnerlichen, das kann ich nur, wenn ich spüre, wann ein Instrument schreit, wenn ich ihm weh tue oder wenn ich genau ja, in seinem Sinn es zum Singen bringe oder so. Und das ist mir ganz wichtig, dass jedes Instrument, was ja Bach machte in den Solosonaten, ein ganz riesen Polyphonie, er schreibt für 100 Geigen. Und auch in vielen Klavierstücken ist die Tendenz, dass man das Instrument völlig transzendiert, dass es nicht mehr wie ein, nicht mehr taktil funktioniert, sondern plötzlich ein Klang da ist, man weiß nicht, woher er kommt.
Jetzt komme ich aber noch mal zur Rolle des Dirigenten. Sie haben ja auch große Orchester dirigiert, ja. Das Konzertgebäude, die Berliner Philharmoniker. Haben Sie dann auch
wichtige Platten, die Gesamtaufnahme von Schumann, allen Sinfonien und Konzerten und Ouvertüren und von das Gleiche für Schubert gemacht. Und
jetzt sind Sie hier und arbeiten mit Studentinnen und Studenten der Leipziger Musikhochschule. Was bedeutet Ihnen diese Arbeit mit den jungen Leuten?
Ja, ich finde es ganz wichtig, dass wir einen anderen Zugang schaffen für die Jungen. Darum habe ich das jetzt schon oft gemacht und finde das relativ sinnvoll. Und hier kann man wirklich den Leuten ein Proviant geben fürs ganze Leben. Und so probiere ich auch zu proben, dass die wirklich wissen, was sie spielen. Dass sie nicht einfach eine Farbe, wie das in Probespielen abgefragt wird, dass es einfach auf eine bestimmte Art klingt und so klingt es. Für mich hat jedes Instrument hunderte von verschiedenen Seiten. Und ja, man muss wieder vieles ganz von der Basis her, dass man ganz alle Unisono-Stimmen ganz genau ausstimmt, die Akkorde
lernen
ausstimmt.
Lernen Sie selber auch was davon?
Ja, sicher, ich lerne immer. Aber es ist für mich auch ein menschliches Training. Ich muss ja, wenn jetzt jemand nicht so zu Hause ist in diesen Stücken, dann darf ich ja nicht einfach so wie früher die Dirigenten einfach drauf schlagen, sondern ich muss probieren, wie kann ich das Maximum aus dem Menschen herauskriegen. Und vor allem, dass er immer noch mit Lust spielt, dass er nicht die Lust verliert unter dem Druck. Und so dirigieren eigentlich auch die meisten jungen Dirigenten. Es gibt nicht mehr diese Diktatoren. Und wenn man die Platten dann hört von diesen Heroen, ist das meistens gar nicht so furchtbar interessant, was sie gemacht haben.
Ich meine, man darf es ja sagen, Sie werden in diesem Jahr 87 Jahre alt. Sie haben jetzt hier einen so dicht gestrickten Probenplan in Leipzig. Und jetzt haben Sie uns von Projekten erzählt. Wo ziehen Sie diese Agilität, auch diese Kreativität aus der Musik allein?
Das interessiert mich eigentlich nicht, woher das kommt. Ja, ich probiere einfach immer die Neugierde zu bewahren. Immer wieder was finden und neu hören. Und auch in der Musik nicht unbedingt mich ständig in Frage zu stellen, aber gedacht, was habe ich, was könnte man, was ist da noch drin? Stücke, die man dann oft dirigiert hat, dann entdeckt man jeden Abend was ganz Neues, das man noch nicht. Und so drum ist die Musik so unglaublich faszinierend für Musiker, weil klar ist das auch für das Publikum, aber selber ist man einfach im ständigen Erkenntnis, wie ein Kind, neugierig die Welt entdecken oder auch ein Kind, das ein Spielzeug auseinandernimmt und genau wissen will, was ist drin und so, das, was ein Komponist auch macht, eigentlich, wenn er komponiert. Und ich glaube, wenn die Neugierde, was leider bei riesigen Prozentsatz von Menschen, da, wenn die weg ist, ist das Leben vorbei, glaube ich.
ARD Sounds.